Und also sprach St. Alia von den Messern. Die ehrwürdige Mutter war gezwungen, die verführerische Tücke einer Kurtisane mit der unantastbaren Würde einer jungfräulichen Göttin in Einklang zu bringen und diese Attribute zum Einsatz zu bringen, solange sie in ihrer Jugend war. Später, als sie alterte und ihre Schönheit verblühte, sollte sie genügend Zeit haben, herauszufinden, dass nichts anderes als diese unter dem Druck der Spannung entstandene Synthese der Ausgangspunkt sowohl ihrer Gewitztheit wie auch ihres Hilfreichtums gewesen war. Aus Bemerkungen zur Familie des Muad'Dib von Prinzessin Irulan.
Nun, Jessica, fragte die ehrwürdige Mutter. Was hast du zu deiner Verteidigung vorzubringen?
Pauls Prüfung lag hinter ihnen und die Sonne schickte sich an, unterzugehen. Während Paul in seinem schalldichten Meditationsraum verschwunden war, saßen die beiden Frauen allein in Jessicas Salon. Das heißt, die ehrwürdige Mutter saß. Jessica stand an einem der Fenster und schaute, jedoch ohne das Geringste draußen wahrzunehmen, über die Wiesen und den daran angrenzenden Fluss. Obwohl sie die Worte der alten Frau deutlich vernommen hatte, drang sie nicht bis zu ihrem Bewusstsein durch. Ihre Gedanken waren bei einer anderen Prüfung, die lange zurücklag und die einem dünnen Mädchen mit bronzenem Haar gegolten hatte, das der Pubertät kaum entwachsen gewesen war. Diese Prüfung hatte ebenfalls unter der Aufsicht der ehrwürdigen Mutter Gaius Helen Moya stattgefunden, und zwar in der Bene Gesserit-Schule von Wallach dem IX. Jessica warf einen Blick auf ihre rechte Hand, öffnete sie und erinnerte sich an den Schmerz, an die Erniedrigung und ihre Wut. »Der arme Paul«, flüsterte sie.
»Ich habe dir eine Frage gestellt, Jessica«,
ertönte ärgerlich und verlangend die Stimme der alten Frau in ihrem Rücken. »Bitte?
Oh!«
Jessicas Gedanken lösten sich von den Schrecken der Vergangenheit und fanden zur ehrwürdigen Mutter zurück, die zwischen den beiden westlichen Fenstern mit dem Rücken gegen die Steinwand gelehnt saß.
»Was wollt ihr von mir hören?« »Was ich von dir hören will? Was ich von dir hören will?«
äffte die alte Frau ihr nach.
»Mir wurde soeben ein Sohn geschenkt«, erklärte Jessica mit fester Entschlossenheit und stellte gleichzeitig fest, dass der in ihr aufwallende Ärger provoziert zu werden schien. »Man hat ihr aufgetragen, den Atreides Töchter zu gebären.« »Aber es war doch so wichtig für ihn«, verteidigte sich Jessica. »Und in deinem überheblichen Stolz hast du natürlich sofort angenommen, du würdest dem Quisa Zaderach das Leben schenken.«
Mit vorgestrecktem Kinn erwiderte Jessica.
»Ich habe die Möglichkeit zumindest nicht ausgeschlossen. Du hast an nichts anderes als an die Befriedigung gedacht, die der Herzog bei der Geburt eines Sohnes haben würde«, stellte die ehrwürdige Mutter fest. »Aber die Wünsche, die der Herzog hat, zählen in diesem Falle nicht. Eine Tochter hätte mit einem Harkonnen verheiratet werden können, was das Ende einer Feindschaft nach sich gezogen hätte. Mit dem, was du angerichtet hast, wird die Sache nur noch komplizierter. Es besteht die Möglichkeit, dass wir jetzt beide Blutlinien verlieren. Auch ihr seid nicht unfehlbar«, sagte Jessica und erwiderte den Blick der Alten ohne Furcht.
Ernüchtert murmelte die ehrwürdige Mutter:
»Was geschehen ist, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ich habe mir geschworen, meinen Entschluss niemals zu bereuen«, fügte Jessica hinzu.
»Wie edel«, knirschte die ehrwürdige Mutter.
»Lass uns noch einmal darüber sprechen, wenn man dich für vogelfrei erklärt hat und eine Belohnung auf deinen Kopf steht. Wenn jeder Mann danach giert, dein Leben wie auch das deines Sohnes auszulöschen.«
Jessica erblasste. »Gibt es denn keinen Ausweg?«
»Einen Ausweg? Wie kann eine Bene Gesserit nur eine solch törichte Frage stellen?«
»Ich möchte nur wissen, was ihr mit euren Fähigkeiten aus der Zukunft herauslest.«
»Die Zukunft, die ich sehe, ist identisch mit der Vergangenheit. Du weißt sehr gut, wie ich das meine, Jessica. Die Rasse ist sich ihrer Sterblichkeit bewusst und fürchtet nichts mehr als die Auswirkungen der Stagnation. Das Imperium, die Mafia, die hohen Häuser. Sie alle fürchten sich davor, das Treibholz zu sein, das die Flut hinwegspült.«
»Die Mafia«, murmelte Jessica. »Ich nehme an, es ist bereits eine beschlossene Sache, wie sie unser Leben auf Arrakis sabotieren wird.«
»Diese Gesellschaft ist das Barometer unserer Zeit«,
erwiderte die ehrwürdige Mutter. An dem, was sie tut, kann man die Ströme der Zukunft erkennen. Zurzeit werden 59,65% ihrer Aktien vom Imperator und seinen Getreuen kontrolliert. Natürlich riechen sie die dicken Profite. Und ebenso wie die anderen sie riechen, wird dies einen großen Einfluss auf manche Stimmabgabe ausüben. Das ist nun einmal der Lauf der Welt, Mädchen.
Und das ist, was ich jetzt am nötigsten brauche, sagte Jessica. Eine Lektion in Geschichte.
Mach keine Scherze, Mädchen. Du weißt ebenso gut wie ich, welche Mächte uns bedrohen. Unsere Zivilisation basiert auf drei Eckpfeilern. Auf dem kaiserlichen Hof, gegen den die hohen Häuser des Landsrats stehen, und der Gilde, die das verderbliche Monopol des interstellaren Transportwesens besitzt. Was die Politik angeht, so hat sich in ihr ein auf drei Beinen stehendes Kontrollsystem schon immer als das instabilste erwiesen. Und es wäre auch schlimm genug ohne die Komplikationen einer feudalistischen Handelsgesellschaft, die den meisten Wissenschaften ignorantenhaft den Rücken zukehrt.
Jessica sagte bitter, Sägespäne, die auf einem Fluss dahintreiben. Und der hiesige Span ist Herzog Leto, mitsamt seinem Sohn. Und...
Ah, sei still, Mädchen! Dir war doch von Anfang an klar, welche Last du dir aufbürden würdest.
Ich bin eine Bene Gesserit und ich lebe, um zu dienen, rezitierte Jessica.
Richtig,
erwiderte die ehrwürdige Mutter.
Und alles, was wir uns erhoffen können, ist, dass es möglich sein wird, eine offene Auseinandersetzung zu vermeiden. Dass wir zumindest die wichtigsten Blutlinien retten können,